SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute am Dienstagvormittag. Ich begrüße ganz herzlich Professor Alena Büx. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt hat es endlich geklappt. Wir haben es mehrfach versucht. Sie sind so viel unterwegs als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und da sind Sie auch als beratendes Gremium für die Bundesregierung tätig mit vielen, vielen Terminen. Sie sind im vergangenen Jahr bundesweit bekannt geworden. Und Sie haben gesagt, die Frage nach mehr Freiheiten für Geimpfte kann eine gesellschaftliche Schieflage auslösen. Haben Sie in der Zwischenzeit Beispiele dafür gefunden? Können Sie uns eins nennen?
Also was, glaube ich, gut gelaufen ist, ist diese Gleichstellung geimpft, getestet, genesen. Das haben, glaube ich, jetzt viele Leute verstanden, dass das bedeutet, dass sehr, sehr viele Menschen die Möglichkeit haben, jetzt beispielsweise in die Außengastronomie zu gehen oder so. Da haben wir ja auch vom Ethikrat gesagt, das ist eine super Sache. Aber natürlich merken auch alle, dass das mit dem Testen ziemlich nervt. Und da stellt sich dann eben ein Bewusstsein dafür ein, dass diejenigen, die geimpft sind und einfach nur ihren Impfpass zücken müssen, dass die doch eine ganze Reihe von Vorteilen haben. Das ist nicht so stark, weil wir ja Gott sei Dank im Moment wirklich stark fallende Zahlen haben. Also wir haben eine bessere Situation. Aber wenn die Zahlen hoch sind, dann sind die Vorteile gerade für diejenigen, die ohnehin priorisiert waren bei der Impfung, natürlich sehr erkennbar. Und deswegen haben wir immer gesagt, die junge Generation, die einfach noch jetzt ein bisschen warten muss, die braucht eine politische Gestaltung, die braucht Angebote.
Sie hatten ja im Februar sogar noch gesagt, dass es keine Sonderregelungen für Geimpfte geben sollte und haben sich dann nach und nach anders entschieden. Woher kam denn dann der Sinneswandel?
Wir haben nie von Sonderrechten gesprochen, das ist ganz wichtig. Also es geht ja um die Rücknahme von Freiheitsbeschränkungen, sozusagen die Wiederherstellung der Ausübung von Grundrechten. Und da haben wir schon auch im Februar gesagt, je sicherer man weiß, dass Menschen, die geimpft sind, das Virus nicht mehr weitertragen, dass die nicht mehr ansteckend sind, desto eher muss man diese harten Freiheitsbeschränkungen, zum Beispiel Quarantäne, für die aufheben. Das haben wir damals auch schon gesagt. Aber wir haben eben darauf hingewiesen, dass man so eine Art Schieflage bekommt zwischen denjenigen, die nicht priorisiert waren, die wir alle letztlich ja kollektiv zurückgetreten sind für diejenigen, die schon die Impfung früher bekommen haben. Das haben wir alle mit Herz gemacht, da haben wir alle dahinter gestanden, da gab es eine ganz breite Unterstützung in der Bevölkerung. Aber gerade wenn es um so Dinge wie Kontaktbeschränkungen geht, die so ins Herz des privaten Lebens gehen, und da sehen dann diejenigen, die eben noch nicht geimpft sind und auch wissen, sie müssen noch eine ganze Weile warten, doch sehr stark und sehr sichtbar, dass andere vieles machen können. Das kann zumindest zu einer gewissen sozialen Spannung führen. Und darauf haben wir tatsächlich relativ klar da hingewiesen.
Vielleicht schauen wir mal auf die sozialen Spannungen, auf die Situation. Sie sind ja auch Ärztin und können das bestimmt erklären. Ich traf neulich jemanden und die sagte, Mensch, ich würde mich ja gerne impfen lassen, aber meine Ärztin rät mir davon ab. Ich habe Allergien und die sagt, wenn ich mich impfen lasse, könnte das eine Autoimmunerkrankung auslösen. Also schwierige Situation.
Ja, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Ich darf jetzt hier keinen ärztlichen Rat geben.
Ist nur mal ein Beispiel.
Aber ich würde bei so etwas immer empfehlen, es gibt auch in der Ärzteschaft immer noch Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen eher sehr, sehr vorsichtig sind. Also da kann man dann auch mal einen zweiten Arzt oder eine zweite Ärztin fragen. Aber wenn das so ist, dass man eine klare Empfehlung hat gegen eine Impfung, es gibt sogenannte Kontraindikationen, dann gehört man leider zu denjenigen, die sich nicht werden schützen können. Und für die alle machen wir anderen das ja auch. Also mir ist das auch wichtig zu unterstreichen, dass das ja auch eine solidarische Praxis ist, dass wir uns nicht nur für uns selbst impfen, nicht nur damit wir wieder ins Café gehen können, sondern es geht darum, diese Pandemie für alle zu beenden, auch für diejenigen, die sich absehbar nicht werden schützen können.
Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen sind gerade ein viel diskutiertes Thema. Ärztinnen und Ärzte weisen darauf hin, ohne STIKO-Empfehlung soll es keine Impfungen für Kinder geben. Sie haben im Gegensatz dazu gesagt, ja, Ihre Kinder würden Sie sofort impfen lassen. Ich glaube, die sind aber noch nicht im impffähigen Alter, oder?
Genau, deswegen habe ich auch gesagt, leider, das geht noch gar nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich dachte, wir würden doch deutlich mehr Impfstoff haben. Also eine Sache, die man ja vorwegschieben muss, ist, dass selbstverständlich zunächst einmal diejenigen, die in diesen priorisierten Gruppen sind, tatsächlich das berühmte Impfangebot kriegen sollten. Also vorher sollte man nicht darüber nachdenken, dass man jetzt junge Erwachsene und Jugendliche impft. Aber wenn man genügend Impfstoff hat, dann halte ich das durchaus für sinnvoll. Insbesondere für diejenigen mit Risikoerkrankungen. Aber ich weiß eben auch, dass sehr viele Familien wirklich dankbar wären, weil jetzt die Zahlen ja nun gerade bei den Kindern steigen, weil sich die Pandemie da konzentriert, wenn sie ihr Kind auch schützen könnten.
Also bei Ihnen heißt es, auch ohne Risikoerkrankung würden Sie Ihre Kinder impfen lassen. Man geht davon aus, dass die Ständige Impfkommission aber eine Empfehlung nur für die Risikogruppen geben wird.
Also ich will jetzt hier nicht in die Glaskugel gucken, das kann ich gar nicht. Aber davon gehe ich tatsächlich auch aus. Bei den Kindern ist das ganz klar, die haben im Prinzip die gleiche Risikokonstellation wie Erwachsene. Da gibt es Kinder mit Krebserkrankungen oder Herzfehlern oder so etwas, die wirklich sehr schwere Verläufe auch erleben können. Es gibt aber auch bei ganz gesunden Kindern und Jugendlichen schwere Verläufe. Die sind sehr selten, Gott sei Dank. Vor allem gibt es aber Hinweise darauf, zum Beispiel aus England, dass es dieses Long-Covid-Syndrom durchaus häufiger gerade bei den ganz leichten Verläufen gibt. Und ich muss persönlich sagen, das finde ich eine sehr unangenehme Vorstellung. Und auf der anderen Seite der Waagschale liegt eben die Impfung, die jetzt doch sehr gut untersucht ist. Auch inzwischen bei Jugendlichen. Die USA haben jetzt, glaube ich, mehrere Millionen Jugendliche inzwischen geimpft. In Israel wurden die Abschlussklassen sehr früh geimpft. Also es gibt da jetzt eine Datenbasis, das muss sich die STIKO angucken. Da sind die natürlich die Profis. Aber mein, wenn Sie so wollen, mütterliches Bauchgefühl wäre, ich möchte lieber, dass meine Kinder die Impfung kriegen, als dass sie die Infektion kriegen.
Ein Argument, was immer wieder kommt, ja, der Verlauf von Covid ist bei Kindern sehr, sehr mild. Und eine Impfung könnte ja erstmal das Immunsystem höher reizen. Also diese Abwägung muss man dann machen.
Genau, aber ich glaube, das Immunsystem wird doch deutlich härter noch durch eine Infektion gereizt. Und was mir daran auch nicht gefällt, ist, dass wir eben über die Langzeitwirkungen von Covid so wenig wissen. Das scheint die Blut-Hirn-Schranke zu überschreiten. Also da gibt es Hinweise auf neurologische Effekte. Das sind so Dinge, die darf man einfach nicht vergessen. Ich kann alle Eltern verstehen, die sagen, ich will lieber sozusagen diesen berechenbareren Schutz durch die Impfung als die Infektion. Aber das sollte wirklich eine individuelle Entscheidung nach ärztlicher Beratung bleiben. Das sollte man mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin, seiner Kinderärztin besprechen. Und ich erwarte eigentlich auch, dass das jedenfalls nach der Empfehlung der STIKO auch möglich sein wird.
Wobei es ja auch andere Argumente von Virologen gibt. Martin Stürmer beispielsweise sagt, gerade bei Kindern und Jugendlichen, wo das Immunsystem noch ausreift, fehlen Erkenntnisse zur Langzeitverträglichkeit. Wie wägen Sie da ab?
Genau, also ich werde jetzt nicht auf einzelne Aussagen eingehen. Sie wissen, dass da auch durchaus sehr viel Kontroverse ist. Auch die Fachverbände, gerade der Pädiater, haben unterschiedliche Einschätzungen. Das ist nämlich tatsächlich eine Gesamtnutzen-Risikoabwägung. Und es kommen wesentliche andere Argumente hinzu. Ich habe immer gesagt, der Eigenschutz sollte das Wichtigste sein. Aber es gibt viele, die sagen, auch der Gruppenschutz sollte eine große Rolle spielen. Also, dass Kinder sich untereinander schützen können, dass die Schule dadurch sicherer wird, dass die Kinder, die eben zum Beispiel, weil sie schon eine Autoimmunerkrankung haben, gar nicht geimpft werden können, dass die mitgeschützt werden. Das sind auch Überlegungen, die eine Rolle spielen. Und ich glaube einfach, letztlich ist es wahrscheinlich das Klügste für die gesunden Kinder, wenn man das zu einer freiwilligen Impfung macht, die Familie gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten besprechen und dann auch entscheiden kann.
Das Thema geht ja noch weiter, gerade wenn es dann auch zur Urlaubsplanung geht. Die EU-Kommission empfiehlt, Kinder von geimpften Eltern sollen bei Urlaubsreisen in Europa von der Quarantänepflicht befreit werden. Gibt es vom Deutschen Ethikrat schon eine Empfehlung dazu?
Nein, die gibt es nicht. Die werden wir vermutlich auch nicht erarbeiten. Diese ganz konkreten Umsetzungsfragen sind meistens nicht etwas, was das Gremium tatsächlich beschäftigt, sondern diejenigen von uns, die in die Themen besonders eingearbeitet sind, äußern sich zum Teil mal öffentlich dazu. Aber das ist tatsächlich zu umsetzungsnah. Da haben wir keine Position.
Dann probiere ich es auf diesem Weg, ob Sie sich dazu äußern mögen. Sie haben ja vielleicht auch eine Meinung.
Also ich habe es immer als eine der Herausforderungen empfunden, wenn die Quarantänepflicht fällt, dass dann sozusagen diese soziale Spannung, über die wir schon sprachen, durch die Familien durchverläuft. Und deswegen war meine Empfehlung, dass man dann den Familien die besonders sicheren Tests, nämlich die PCR-Tests, zur Verfügung stellt. Denn man will ja auch nicht, dass Familien ein Risiko werden. Jetzt muss man aber insgesamt sagen, ich würde einfach dafür werben, dass wir vielleicht in diesem Sommer mit dem Reisen noch ein ganz bisschen zurückhaltender sind. Ich sage immer richtig schönen Herbsturlaub. Denn im Sommer wird es einfach vielfach noch die Situation geben, dass das mit dem vollen Impfschutz noch nicht so richtig weit ist. Wir haben auch immer noch eine relativ aktive Pandemie. Also vielleicht kann man da ein bisschen weniger intensiv reisen. Aber wenn man reist, dann würde ich einfach sehr sorgfältige Testungen empfehlen, damit die Kinder getestet sind, wenn die Eltern geimpft sind.
Auf der anderen Seite wird lobend herausgestellt, wie weit wir schon bei den Impfungen sind. Und jetzt gibt es beispielsweise auch Forderungen, dass bei der Fußball-EM die Außengastronomie auch nach 22 Uhr geöffnet sein soll. Was halten Sie von solchen Forderungen?
Ich glaube, dass das einfach aus ganz menschlichen Gründen eine gute Idee ist. Das ist nun wirklich ein Ereignis, das viele Menschen interessiert und das viele Menschen auch zusammenführt. Und ich glaube, wenn man da jetzt sagt, wir machen um 21 oder um 22 Uhr die Außengastronomie zu, dann ist selbstverständlich, dass sich die Menschen woanders treffen werden. Es gibt ja auch spätere Spiele. Also da, glaube ich, muss man einfach klug überlegen, besser die Leute sitzen alle getestet in der Außengastronomie, als dass das Ganze dann ungeregelt in irgendwelchen Fußballpartys weitergeht.
Also wobei Tests ja auch vielfach wegfallen, wenn die Inzidenzwerte niedrig genug sind?
Das ist regional sehr unterschiedlich. Also das entscheidet ja dann immer regional. Je nach Verordnung wird das unterschiedlich gehandhabt. Ich würde schon immer denken, dass wir noch in einer Phase sind, wo viele, viele Menschen zusammenkommen. Draußen ist das Risiko immer niedriger als drinnen. Also ich würde unbedingt davor warnen, etwas Größeres drinnen zu machen. Aber wenn die Inzidenz wirklich richtig schön unten ist und die Tests wegfallen, dann kann man das natürlich auch ohne Tests machen.
Da werden jetzt viele argumentieren, die gerne in den Urlaub wollen. Ja, dann kann ich das doch auch im Ausland machen. Da bin ich doch auch draußen.
Ja, diese Analogieschlüsse, das ist immer ein bisschen schwierig, muss man sich die einzelne Situation angucken. Aber nochmal, deswegen halte ich das ja auch für wichtig, dass diejenigen, die noch nicht geimpft sind, ganz viele Tests bekommen. Man muss ja auch sagen, vielen Menschen geht es natürlich sehr darum, dass man wieder viel machen will, aber die meisten wollen das schon auch sicher machen. Und auch wenn das nervt mit den Tests, geben sie einem ein Stück weit die Gewissheit, also jetzt gerade habe ich nichts, jetzt kann ich wirklich ganz entspannt hier mein Bier trinken. Also ich glaube, dass das als Hürde, die uns aber ein bisschen mehr Sicherheit und gleichzeitig die Freiheit gibt, wieder viel mehr Dinge zu machen, etwas ist, was wir noch ein Weilchen mitmachen können.
Die Argumentation lautete, gravierende Grundrechtseingriffe sind dann gerechtfertigt, solange eine akute Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Sie können das sicherlich einordnen. Wann hat es diese akute Überlastung, die drohenden Engpässe tatsächlich gegeben?
Ja, das ist für mich natürlich mit der Einordnung schwierig, denn dafür sind wir tatsächlich nicht zuständig, zu bestimmen, wann das der Fall ist. Aber ich glaube, was man sich klar machen muss, sind zwei Dinge. Das eine ist, das ist wirklich regional unterschiedlich. Also wir haben ja Situationen gehabt, jetzt mal ein Beispiel, da war in Nürnberg, im Raum Nürnberg, auf 100 Kilometer Umkreis kein einziges Intensivbett mehr frei. Also wer da am Abend mit dem Auto vor dem Baum gefahren ist, der musste über 100 Kilometer weit weggebracht werden, was im Notfall wirklich nicht lustig ist. Und gleichzeitig hatten wir auch immer Regionen, wo die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, also bei uns ist das noch nicht so schlimm, wir sind nicht an der Überlastung. Das ist eine Sache, die man sich klar machen muss. Und die andere Sache ist, dass Überlastung, drohende Überlastung des Gesundheitssystems nicht bedeutet, man hat sozusagen in ganz Deutschland kein einziges Intensivbett mehr, sondern man muss sich anschauen, das sind ja nicht nur die Betten, sondern die Menschen, die diese Betten versorgen. Also das ist die Pflege. Und da ist es im ersten Lockdown eine andere Situation als im dritten, wenn ein Jahr lang die Krankenhäuser und die Menschen, die darin arbeiten, schon auf einer sehr, sehr hohen Belastungsstufe arbeiten, dass natürlich eine Überlastung schneller erreicht wird. Und deswegen gab es immer wieder Regionen, die ziemlich früh die Hand gehoben haben, gerade so die Häuser der Maximalversorgung, Unikliniken und so weiter, die gesagt haben, bei uns ist jetzt schon wirklich ganz, ganz eng und woanders sah es eigentlich noch besser aus.
Das konnte man immer wieder verfolgen, deswegen war die Einordnung so schwierig. Und dann hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, gesagt, als es um die dritte Welle ging, es werde trotz der durchaus ernsten Lage in den kommenden Wochen nicht zu einer kompletten bundesweiten Überlastung der Kliniken kommen. Wie ist das, wie geht der Deutsche Ethikrat davor, wenn Sie Ihre Stellungnahmen erstellen? Beziehen Sie solche Äußerungen dann ein?
Nein, nein, wir haben ja diese Einschätzung sehr, sehr früh getätigt. Das haben wir als ein sozusagen eine grundsätzliche Überlegung eingebracht, dass ganz starke Eingriffe, also viele Maßnahmen sind einfach natürlich gerechtfertigt, auch um allgemeinen Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Das machen wir ja sonst in unserem Alltag auch. Aber so ganz starke Eingriffe in die Grundrechte von Menschen, zum Teil massive Nebenfolgen für auch für bestimmte Gruppen, für bestimmte Branchen, die einfach ja wirtschaftlich, sozial, psychologisch ganz, ganz viele Effekte haben, die müssen sehr, sehr gut begründet sein. Und eine ganz wesentliche Begründung ist, dass die Institution, die uns alle ja versorgt, nämlich unser Gesundheitssystem, an die Belastungsgrenze kommt. Diese Figur haben wir schon im März 2020 eingeführt, aber wir haben natürlich nicht vordenken können, wie das dann über den gesamten Verlauf der Pandemie passiert. Deswegen ist es wichtig, dass dann eben Expertinnen und Experten, die sich besser damit auskennen, die Medizincontrolling machen, die einen guten Überblick haben darüber, wie ist jetzt die Belastung in bestimmten Regionen und natürlich auch so Dinge wie das DIVI-Register, wo eben die Anzahl der verfügbaren Betten tagesaktuell nachgehalten wird, dass all das zusammenkommt, damit dann die Politik eine Entscheidung treffen kann. Denn der Ethikrat empfiehlt ja sozusagen grundlegende Dinge für eine Politikgestaltung. Entscheidend tut die Politik.
Es kommen viele Fragen zum Thema Impfungen noch rein. Auch darauf wollen wir gleich noch eingehen. Und auf Ihre beeindruckende Biografie. Sie haben Medizin, Philosophie und Soziologie studiert, sind an der Technischen Universität München als Medizinethikerin seit 5 Jahren schon im Deutschen Ethikrat und sind da permanent mit Stellungnahmen in den Medien vertreten. Wie hat denn Corona Ihr Leben eigentlich verändert?
Also im Positiven muss ich sagen, dass so etwas wie Videokonferenzen zu einem allgemeinen Standard geworden ist. Sonst wären diese vielen Termine gar nicht möglich, das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt mal Scherz beiseite. Natürlich ist es so, dass wir vom Ethikrat relativ früh schon wussten, dass da jetzt einiges an ethischen Fragen auf die Gesellschaft zukommt. Denn erstaunlicherweise ist es so, dass tatsächlich die Medizinethik recht eingedacht ist in diese Fragen. Denn es gibt schon viel Literatur und Wissenschaft und Überlegen zu ethischen Fragen einer Pandemie. Das hat nur früher nie jemanden interessiert.
Wie häufig haben Sie sich sonst getroffen und wie häufig treffen Sie sich als Ethikrat jetzt während der Pandemie?
Also wir treffen uns immer alle gemeinsam, die gesamte letzte Zeit natürlich online, auch virtuell.
24 Mitglieder, glaube ich.
Genau, alle 24 Mitglieder, einmal im Monat. Das hat sich auch nicht verändert. Wir haben dann Arbeitsgruppen, in die wir uns aufteilen. Und gerade für diese vielen Ad-hoc-Empfehlungen, die wir gemacht haben, haben wir uns ständig in diesen Arbeitsgruppen zusammengesetzt. Online. Da gab es natürlich dann E-Mail-Korrespondenz, Telefonat und so weiter. Also wir haben... Nur um das mal einzuordnen, normalerweise, der Ethikrat ist eigentlich nicht gebaut für diese Art Ad-Hoc-Empfehlung. Da haben wir gesagt, wir können nicht anders, wir müssen zu diesem Thema jetzt viel sagen. Eigentlich sind wir für eine längerfristigere Beratung gedacht, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir tief tauchen können. Das ist ja auch alles im Ehrenamt, also alle haben ihren Vollzeitjob, mich eingeschlossen. Und das war schon ziemlich wild. Und wir haben uns aber einfach... nicht wirklich da zurückhalten können. Und jetzt geht die Frequenz wieder ein bisschen runter.
Für Ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind Sie jetzt mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Wie stolz macht Sie das?
Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu so etwas. Ich habe mich natürlich sehr gefreut und ich war extrem geehrt. Ich habe auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Ethikrat gesagt, dass das auch eine Anerkennung für die gemeinsame Arbeit ist. Und ich das sozusagen mit Freuden annehme, weil es auch ein Zeichen dafür ist, dass wertgeschätzt wird, was der Ethikrat macht. Aber mein erster Impuls war nicht, stolz zu sein. Ich habe mich einfach gefreut und ja.
Ist ja verbunden mit 30.000 Euro. Haben Sie schon eine Idee, was Sie mit dem Geld machen?
Ui, da kriege ich schon ganz viele Anfragen von Stiftungen, weil ich mir überlege, wie ich das stiften kann. Aber das ist noch nicht entschieden.
Sie waren an den unterschiedlichen Universitäten. Von Kiel ging es nach München. Ist das dann so der Sechser im Lotto, wenn man dann München erreicht? Aufgewachsen sind Sie in Ibbenbüren?
Also das ist schon eine tolle Universität, das muss ich ganz klar sagen. Und ich habe mich sehr damals gefreut. Man hat ja eine ordentliche Roskur hinter sich, wenn man sich um Professuren bewirbt. Also da gibt es verschiedenste Verfahren. Und dass es dann gerade München geworden ist, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass die Universität das unterstützt, was ich im Moment mache. Weil das natürlich mich ab und zu eben auch aus München wegführt, weil der Ethikrat nun mal in Berlin ist.
Und als Medizinethikerin sind Sie ja persönlich in einer privilegierten Situation, aber Sie müssen sich ja auch permanent in Menschen reindenken, denen es nicht so gut geht. Wie gelingt Ihnen das?
Ja, das ist schwierig und wichtig. Das muss man nämlich ganz klar sagen, dass ich natürlich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, wir sind alle betroffen durch diese Pandemie, aber ich habe nicht meinen Job verloren und ich habe auch nicht winzigen Wohnraum. In meiner Familie hat es zwar Infektionen gegeben, aber die sind Gott sei Dank alle relativ mild verlaufen. Also es gibt so viele Menschen, die so viel stärker betroffen sind und für die das so viel herausfordernder war als für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Deswegen versuchen wir sehr viel, uns Stimmen reinzuholen. Also wir haben immer Anhörungen gemacht, auch öffentliche Veranstaltungen, also wirklich mit Livestream und Live-Chat und so weiter. Wir kriegen ganz, ganz viele Zuschriften und man versucht einfach eben nicht nur sozusagen die kühlen wissenschaftlichen Daten und natürlich die verschiedenen normativen, also die ethischen und die rechtlichen Argumente mit einfließen zu lassen, sondern auch möglichst viele Perspektiven und Stimmen.
Als Vorsitzende des Ethikrats haben Sie sich viel mit dem Thema Impfungen befasst. Es kommen dazu einige Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern. Nicole beispielsweise hat geschrieben, bin inzwischen vollständig geimpft. Bin ich jetzt auf eine jährliche Auffrischung angewiesen? Wegen möglicher Folgeschäden, die noch gar nicht absehbar sind, möchte ich das vermeiden. Was können Sie ihr sagen?
Also ich glaube tatsächlich, dass angesichts der Tatsache, dass dieses Virus ja leider mutiert, wir vermutlich Auffrischungsimpfungen haben werden. Noch streitet sich die Wissenschaft, wann man die braucht. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, ich gehe nicht davon aus, dass das dauerhaft jährlich der Fall sein wird. Denn wenn die ganze Welt irgendwann mal ordentlich geimpft ist, dann wird diese Pandemie kollabieren, dann ist die vorbei. Aber eine gewisse Zeit kann ich mir das vorstellen, dass man eine Auffrischung haben wird.
Gibt es da schon nähere Überlegungen dazu?
Ja, also die Briten fangen ja schon ganz konkret an, das vorzubereiten, weil die auch sehr früh die Erstimpfungen gemacht haben. Die Wissenschaft diskutiert im Moment noch, wie lang der Zeitraum sein sollte. Ich würde aus ethischer Sicht jedenfalls dafür plädieren, dass wir erstmal allen ein Angebot gemacht haben sollten und allen sagen den ersten Schutz angeboten haben sollten, bevor wir in Richtung Auffrischung gehen.
Andere Frage kommt rein von Heidi Michel und sie fragt, wenn ich zweimal geimpft bin, warum muss ich 2 Wochen warten, bis ich irgendwo hin kann oder gilt das inzwischen nicht mehr?
Das gilt noch und ich bin keine Virologin, aber ich versuch's mal. Die Antikörperreaktion, also die Reaktion des Körpers, die diese Antikörper baut, die man braucht, die besonders stabilen Antikörper, die neutralisierenden Antikörper, die sind so richtig sicher nach 2 Wochen da. Da kann man sagen, jetzt hat man wirklich den vollen Schutz. Und deswegen hat man diesen Zeitraum festgelegt und das gilt tatsächlich auch noch. Also den vollen Impfschutz hat man nach der zweiten Impfung, außer bei dem Impfstoff, bei dem man nur eine braucht, also Johnson Johnson Janssen. Und da dann auch nach 2 Wochen.
Wenn Sie auf die Kollateralschäden schauen, häusliche Gewalt, Depressionen, Arbeitslosigkeit, Menschen, die von ihren Angehörigen nicht wirklich Abschied nehmen konnten, wie wird uns Corona als Gesellschaft verändern?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir brauchen 3 Dinge. Wir brauchen eine Aufarbeitung, wir müssen lernen und wir müssen heilen. Also wir müssen schon auch nach hinten schauen, wir müssen uns angucken, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Wie können wir unsere Verwaltung, unsere Bürokratie verbessern, die ganzen Aufgaben, die bei der Digitalisierung vor uns stehen, wie die Institutionen zusammenarbeiten, wie Entscheidungen getroffen wurden. Das müssen wir uns anschauen und dann muss man nach vorne gucken, was können wir daraus ziehen für die Zukunft, um besser vorbereitet zu sein, um nicht in so eine Situation zu kommen. Und dann werden wir doch auch die Gräben, die sich zum Teil aufgetan haben, in bestimmten Diskussionen. Ich glaube, das kriegen alle mit, dass es da zu einer stärkeren Polarisierung schon gekommen ist. Das zeigen uns auch die sozialwissenschaftlichen Studien. Das werden wir heilen müssen. Das müssen wir angehen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Das ist der Blick nach vorne. Wenn wir jetzt auf die Aufarbeitung schauen und den Blick nach hinten nehmen, wenn Sie da auf die Entscheidungen schauen, gibt es etwas, wo Sie sagen, ja, das hätten wir im Grunde anders treffen müssen?
Ich glaube, da wird es relativ viel geben bei der Rückschau. Eine Zäsur für mich war tatsächlich, weil das ein echter Lernprozess war, glaube ich, für viele. Es ist immer sehr viel einfacher, von hinten auf Entscheidungen zu schauen, natürlich, weil man da schon das Wissen inzwischen angesammelt hat und weiß, was danach dann passiert ist. Aber ich glaube, im Herbst sind wir nicht, als Gesellschaft hat die Politik nicht konsequent genug Maßnahmen erlassen, um diese sehr starke zweite Welle abzustoppen. Und da glaube ich, das sollte aufgearbeitet werden.
Sie haben die Stimmung in der Bevölkerung eben angesprochen. Es gibt ja aktuelle Umfragen und nach denen ist die Mehrheit der Deutschen mit der Corona-Politik unzufrieden. 24% sehr unzufrieden, 30% eher unzufrieden. Zu welchen Prozent zählen Sie sich?
Also ich muss sagen, dass mich gar nicht so sehr die Befragung zur sozusagen Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit mit der Corona-Politik interessieren. Das ist ja nicht meine Baustelle, sondern am meisten interessieren mich eigentlich die Befragung zur Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und auch, das ist eine Studie, die wir selbst an der Technischen Universität machen, zur solidarischen Praxis in der Gesellschaft. Das ist das, was mich als Ethikerin einfach sehr viel mehr umtreibt. Die politischen Sachen müssen sich die Politiker angucken.
Das fiel ja auch ganz häufig, das Thema, wir müssen solidarisch sein. Wie haben Sie das denn verfolgt und dann analysiert?
Genau, und bei beiden, sowohl was den gesellschaftlichen Zusammenhalt als auch die Solidarität anbelangt, sieht man etwas, was wir Wissenschaftler schon immer angenommen haben und was wir jetzt einfach ganz stark in der Praxis tatsächlich überprüfen konnten, da ist ganz viel da. Es gibt enormes solidarisches Potenzial und einen enormen gesellschaftlichen Zusammenhalt, richtig in der Praxis, im Alltag, in der Gesellschaft. Aber wenn diese Solidarität, dieses solidarisch motivierte Verhalten nicht sozusagen gehegt und gepflegt wird und sehr dosiert eingesetzt wird, dann leidet das auf Dauer. Also Menschen müssen das Gefühl haben, wenn sie sich so einsetzen, dass das dann was bringt und dass auch irgendwann etwas zu ihnen zurückkommt. Das nennt man Reziprozität. Deswegen sind im Moment gerade ganz nachvollziehbar die Jüngeren, ich sag's jetzt mal neudeutsch, gefrustet, weil sie den Eindruck haben, sie haben sich sehr, sehr lange sehr solidarisch verhalten und sind immer noch diejenigen, die auf alles weiter warten müssen und die trotzdem einfach hochbelastet sind. Das ist eine wahrgenommene, verletzte Reziprozität. Und die gute Nachricht ist aber, selbst wenn dieses solidarische Potenzial leidet und auch schwindet, das sehen wir in Befragungen ganz klar, dann lässt sich das wieder aufbauen. Aber da haben wir eine Wegstrecke vor uns. Deswegen aufarbeiten, lernen und heilen, um wieder stärker Vertrauen zu verbessern und eben auch die Wunden, die geschlagen wurden, in verschiedener Hinsicht durch diese verschiedenen Maßnahmen zu heilen.
Aufarbeiten, lernen, heilen, Sie haben das eben schon mal gesagt. Wie kann sowas denn ganz konkret aussehen?
Also da gibt's Menschen, die sind sehr viel berufener als ich, das zu sagen, weil die wirkliche Profis sind dafür und sich wissenschaftlich damit beschäftigen, was es da für Maßnahmen gibt. Ich stelle mir da also auf der einen Seite natürlich so das Klassische vor, dass man also bestimmte Entscheidungen tatsächlich auch in den üblichen Institutionen analysiert und dass man auf die wissenschaftlichen Daten, die man zu verschiedenen Effekten hat, sehr genau schaut. Aber ich glaube, wir brauchen auch viel aus der Zivilgesellschaft. Also ich glaube, da können auch symbolische Dinge eine Rolle spielen. Da können Initiativen eine Rolle spielen, die gar nicht von oben irgendwie vorgeordnet werden, sondern wo man einfach sagt, wir versuchen ein Fest zu organisieren zum Beispiel oder irgendeine Initiative, die sich zum Ziel setzt, lass uns diejenigen, die in unserer Kommune besonders betroffen waren von Corona, irgendwie gemeinsam unterstützen, solche Dinge.
Menschen, die in Kurzarbeit gehen mussten, Menschen, die vielleicht ihre Existenz verloren haben, aus dem Künstlerbereich. Reicht das denen als Symbol?
Nein, es darf nicht nur symbolisch sein. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir auch, und das beginnt jetzt beispielsweise aus meiner Sicht etwas zu wenig, aber es ist ein Anfang mit solchen Unterstützungs- und Ausgleichsprogrammen wie dem für dieses fürchterliche Wort Aufholpaket für die junge Generation. Wir werden natürlich noch sehr viel mehr dieser Art von auch ganz konkreter unterstützender Programme brauchen. Also da muss man Geld in die Hand nehmen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich will nur darauf hinweisen, dass Zusammenhalt auch etwas mit einer Motivationsebene zu tun hat, auch etwas mit symbolischer Anerkennung zu tun hat. Und diese Ebene hat bisher aus meiner Sicht eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Und wenn wir in die glückliche Lage kommen, dass die Pandemie wirklich jedenfalls bei uns weitgehend bewältigt ist, dann sollten wir den Blick da schon drauf wenden.
Dann werden wir noch einiges erfahren und hören vom Deutschen Ethikrat. Wann trifft er sich zum nächsten Mal?
Unsere nächste Sitzung ist wie immer am letzten Donnerstag im Juni. Wir haben aber vorher, kleiner Werbeblock, noch eine Jahrestagung zu einem ganz interessanten Thema, das nichts mit Corona zu tun hat, nämlich zur Ernährung. Und ich lade alle ein, auf unserer Webseite mal zu schauen. Das kann man im Livestream verfolgen, kann man sich auch beteiligen. Und ich glaube, das kann eine gewisse Erholung sein, noch mal ein anderes Thema anzuschauen und wird interessant.
Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Alena Büchs.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.